Hallo, herzlich willkommen zu unserem Seelengrund-Podcast voller Leben, der Podcast für Perspektiven ohne Grenzen.
Wir sind Karin
Und Peter.
und wir glauben, dass jeder von uns zu einem Leben in Fülle berufen ist. Diese Fülle ist in der Tiefe unserer Seele angelegt. Die Reise in diese Entfaltung der eigenen Seelengröße beginnt jetzt. Der Titel unserer heutigen Episode ist Gott, befreie mich von Gott. Der Weg, wie wir wegkommen von toxischen Gottesbildern. Heute wollen wir die toxischen Gottesbilder niederreißen, um Tür zu öffnen für echte Gotteserfahrung.
Ja, Karin, das Thema ist urspannend. In der Vorbereitung darauf habe ich zunächst ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich da einzulassen. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass da sehr viel dahinter steckt. Besonders ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Es ist einfach so, es ist meine Wahrnehmung, dass ganz viele Menschen in der heutigen Zeit mit Gott einfach sehr wenig anfangen können. Besonders in Westeuropa ist einfach eine echte Gottesnähe, eine Gottesferne entstanden. Und es ist auch so, dass allein die Gottesbilder unglaublich vergiftet sind und aus meiner Sicht auch, ja, es gibt ganz viele Fehlinterpretationen, wie wir von Titel eigentlich sagen, toxische Zugänge. Mir liegt das sehr am Herzen. Ich würde gerne die Zugänge, die ich heute habe, teilen. Und so hoffe ich, dass wir einen Beitrag leisten können, ein bisschen diese Vorurteile oder diese Ablehnung, eine kleine Brücke zu bauen.
Ja, und ich glaube, es könnte irgendwie auch im Gespräch sehr interessant sein, weil wir ja wirklich von zwei ganz verschiedenen Ausgangspunkten uns diesem Thema auch genähert haben, ja auch schon in der Vorbereitung. Ja, du hast gesagt, du bist Wissenschaftler, ich komme ja wirklich eher von der theologischen Seite, eigentlich sehr von der religiösen Seite her. Und ich glaube, der Punkt, den wir beide festgestellt haben, ist, ja, es gibt ganz viele toxische Gottesbilder und deine Wahrnehmung, dass Menschen sich eigentlich kaum für Gott interessieren oder wenig heutzutage für Gott interessieren. Und da denke ich mir, das hat sicher auch was damit zu tun, dass man ja Gott nicht als etwas erfahren hat oder diese Gottesbilder, die wirklich zum Leben dienen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Befund, den wir da mal voranstellen. Und ja,
Eben diese
wo,
toxischen Gottesbilder, Karin.
genau.
Welche gibt es denn da aus deiner Sicht?
Also ich glaube, der Bruder Steindl, David Steindl-Rast, den wir ja immer gern zitieren, bringt das so auf den Punkt und spricht von einem Gott, der wie ein Weihnachtsmann ist und von einem Gott, der wie ein Superpolizist ist. Und ich denke, dass er mit diesen zwei Bildern ganz Wesentliches über diese toxischen Gottesbilder aussagt. Das eine ist ein Gott, der wie ein Weihnachtsmann ist. Das heißt, ich kann ihn um alles bitten und er wird alle meine Wünsche erfüllen. Und da wenn man eben, ja, das ist auch die Erfahrung, wenn Menschen so dieses Gottesbild haben oder wenn ihnen das vermittelt wurde, dann sind sie oft sehr schnell enttäuscht, weil dann kommt vielleicht eine Krankheit und Gott erhört sie nicht und sie erfahren dann aber so eine Gottferne oder meinen, Gott erhört sie nicht mehr. Also so hätte ich dieser Gott als Weihnachtsmann, der dann auch dazu führt, dass man sich von dem, was man da für Gott gehalten hat, eigentlich entfernt. Und vielleicht auch dann eine Schuld bei sich selber sucht. Also ich kenne das, gibt ja auch im religiösen Bereich auch so Bewegungen, die dann sagen, du musst nur Gott auf die richtige Weise bitten, dann wird er dich erhören. Und das löst dann in den Menschen wirklich Schuldgefühle aus oder eine Verzweiflung auch oft. So, jetzt habe ich nicht richtig gebetet, habe nicht die richtigen Worte gefunden. Also das würde ich alles so mit diesem Bild des Weihnachtsmanns in Verbindung bringen. Und das zweite ist so dieser Superpolizist, also der Gott, der über mich wacht, der alles sieht, aber der das mit einem Auge sieht, das eigentlich ein strafendes Auge ist, dem man nichts recht machen kann, der will, dass ich perfekt bin und von mir Dinge vielleicht erwartet, die ich gar nicht erfüllen kann, der auch nicht Rechnung trägt, dass ich ein schwacher Mensch bin, dass ich Fehler mache, ja, dass ich scheitere, dass ich verletzbar bin. Und das löst auch in den Menschen enorme Schuldgefühle aus oder immer ein Nicht-Genug-Sein. Und ich glaube, wenn wir uns alle diese, ich glaube, das ist jetzt wirklich nur ganz kurz auf den Punkt gebracht, dann merken wir schon, dass das Gottesbilder sind, die uns die unser Leben verkürzen, die etwas mit uns machen.
Also ich möchte da unbedingt einsteigen. Diese beiden Beschreibungen treffen hundertprozentig auf mich zu. Ich habe das leider genauso erfahren. Ich habe den Weihnachtsmann Gott erfahren. Natürlich auch den Superpolizisten, aber damit kann ich besser umgehen. Damit konnte ich auch besser umgehen. Aber der Weihnachtsmann Gott hat mich genau dazu geführt, dass ich meinen Glauben verloren habe mit 10, 12 Jahren. Und diese Enttäuschung, dass er nicht alles gut gemacht hat, das war ein tiefer Einschnitt für mich. Also ich glaube auch, dass diese falschen Bilder nicht nur bei uns, ich denke da auch an meine Schwiegermutter, die echte Schwierigkeiten hat, mit dem Zugang zu Gott zu finden. Und sie hat gesagt, wie kann dieser Gott diese Welt, so wie sie ist, einfach zulassen? Wie kann er dieses Unheil und dieses Unglück zulassen? An Gott zu glauben, das ist, ich glaube, ein naiver Mensch so haben. Ja, und es ist, glaube ich, um das geht es eben, dass wir diese Bilder niederreißen.
Genau. Was ich vielleicht noch dazu fügen möchte, was mir auch so in der letzten Zeit bewusst geworden ist, was für mich auch zu so einem toxischen Gottesbild gehört, und das ist das, was eigentlich ich in meinem Leben erfahren habe, ist dieses, man muss sich immer anstrengen. Ja, man muss sich immer anstrengen, um sich für Gott zu bereiten. Man muss im Stand der Gnade sein. Man muss ja sich selber reinigen vielleicht, um Gott, sich für Gott bereiten zu können, dass Gott sich bei uns wohlfühlt, so wie wir das ja oft auch in kirchlichen Bereichen hören. Und für mich war das dann oft eigentlich ein Stress. Ich muss das machen und das machen, und jetzt sollte ich vielleicht noch beten und Stille halten und in die Messe gehen. Und ich bin da ja wieder in einem Leistungsdruck. Und das würde ich vielleicht schon auch noch dazu nehmen. Was passt jetzt für mich jetzt nicht so in dieses Bild des Weihnachtsmann oder des Superpolizisten, sondern einfach dieses nie genug sein.
Also das ist verstanden. Ich glaube, diese Gottesbilder haben uns ganz viel weggenommen. Die nehmen uns heute noch viel weg. Und die Frage ist, wie kommen wir zu dem neuen Gottesbild, aus meiner Sicht? Also ich habe gesagt, ich komme aus der Facette, dass ich Naturwissenschaftler bin und quasi gerne Beweise hätte. Ich weiß, dass es keinen Gottesbeweis geben kann. Das ist klar, es wird nie einen Gottesbeweis geben, aber ich nehme an, es wird keinen
Weil
geben.
Manche das versucht haben im Laufe der Theologiegeschichte.
Also es gibt keinen Gottesbeweis, aber wie kann ich dann trotzdem der Vorstellung von einem Gott nachgehen, dass ich ohne Beweis in diese Richtung weitergehe? Es gibt zwei Facetten. Das eine ist, dass ich sage, welches Bild kann an die Stelle von dem treten, was wir jetzt gebracht haben? Und da bin ich wieder beim Bruder David. Der Bruder David hat mich mit dem Gedanken, dass Gott ein großes Geheimnis ist, in Verbindung gebracht. Dieser Gedanke hat mir sehr gut gefallen. Mit dem fällt ein ganz großer Druck ab. Auch wenn, als ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, war ich ein Stück weit traurig im ersten Moment. Ich habe da was verloren, eben den Weihnachtsmann. Das war auch traurig ein bisschen. Aber ich habe im selben Moment, wo ich das an mich rangelassen habe und die Trauer empfunden habe, auch gespürt, dass deine Kraft drinnen ist. Und ich würde jetzt einmal sagen, vom Bild her, weil ganz ohne Bild kommen wir in Wahrheit nicht aus. Nur dieses Bild, dass es ein Geheimnis ist, ein unbegreifliches Geheimnis, das gibt plötzlich ganz viel Freiraum. Das hat mir ganz viel Freiraum gegeben.
Das finde ich total schön. Ich habe jetzt gerade ein bisschen so nachgedacht, was mich so auf eine andere Spur gebracht hat. Und für mich war es jetzt nicht, für dich war es wirklich so dieses Wort, Gott ist ein großes Geheimnis. Und ich kann für mich nur sagen, für mich war es mehr mit einem Weg verbunden. Also für mich waren es ganz viele Elemente, die mich da auf eine andere Spur gebracht haben. Also zum Beispiel ein Punkt war eine andere Art auch der Bibelauslegung, ja, wo oft da Dinge sehr, sehr schräg vielleicht gesagt werden. Ja. Und da, eigentlich, wenn ich das so auf den Punkt bringe, war es ein Weg, der mir vermittelt hat, Gott ist das Leben. Ja, Gott ist das Leben und das Leben ist Gott. Also ein Weg zum Leben, ein Weg zum Sein, zur Wahrnehmung, einfach mal da zu sein und zu erfahren, ja, Gott muss Gott nicht irgendwo suchen, sondern er ist schon da. Ich denke jetzt auch so an diese Stelle, wo das habe ich jetzt gestern am Abend gelesen, die hat mich wieder so abgeholt, wo der Jakob aus dem Alten Testament irgendwo so durch die Wüste geht und er schläft dann ein und im Traum sieht er eine Treppe zum Himmel. Und er kommt dann drauf, ja, der Ort, wo du bist, da ist Gott gegenwärtig. Da wo du jetzt bist, da ist Gott. Und für mich ist das so, ja, wir reden von einem großen Geheimnis, aber es ist in diesem jetzigen, da wo ich bin, da ist Gott. Und der Weg geht hin zum Dasein. In diesem Zeit, da wo ich jetzt bin, da bin ich in Gott und er ist in mir. Ich bin in diesem großen Geheimnis und dieses große Geheimnis, es ist da. Ich lebe in ihm, ich atme in ihm, ich bewege mich in ihm. Das sind für mich waren das halt, das ist ein Weg natürlich gewesen, aber dieses Loslassen dieser alten Gottesbilder, auch zu schauen, was dahinter steckt, das gehört für mich auch dazu. Und dann hingehen zum Leben. Gott ist das Leben.
Du nimmst da was davor hinweg, was für mich ein wesentlicher Schritt ist auch, das Geheimnis nimmt mir die Last von den Bildern, die ich habe. Diese ganzen alten Bilder, die mich gestört haben, die mich belastet haben. Aber das andere ist, ich muss mich ja wohin wenden. Und da bin ich ganz bei dir. Also wieder aus dieser naturwissenschaftlichen Brille. Eine Sache, die überall gesagt wird, von allen Religionen und immer wieder manifestiert, ausgesagt ist, dass Gott das Leben ist und die Liebe. Und damit kann ich sehr viel anfangen. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, also einerseits, er ist ein Geheimnis, das wir nicht wirklich begreifen und erfassen können, aber es gibt Spuren von Gott, nämlich die Lebendigkeit und die Liebe selber, dann macht das mit mir zunächst einmal was, okay, was heißt denn das? Aber ich kann nachvollziehen, dass die Liebe, also das dämmert mir immer mehr, das ist tatsächlich so ein mächtiges Gefühl oder eine mächtige, was weiß ich auch immer das genau ist. Aber die Liebe ist so mächtig, dass wenn mir jemand im Streit begegnet und er spürt, dass ich ihn liebevoll begegnet, dass der sich plötzlich umstellt. Es bewirkt, dass ich plötzlich Freundschaften habe, die ich vorher nicht hatte. Es bewirkt, dass wirklich Konflikte, Kriege sich auflösen können. Das ist so dahingesagt, aber mir dämmert das, dass das wirklich diese Kraft, diese wundersame Kraft von der Liebe ist. Das ist das eine und das andere ist das Leben selber. Also das ist jedenfalls die Urkraft überhaupt in mir, die ich tatsächlich immer spüren kann. Und wenn ich das als diese beiden Hauptspuren von Gott habe, dann kann ich sagen, ich kann zwar das Leben und die Liebe nicht beweisen, aber ich kann es erfahren. Und dann habe ich da schon etwas, wo ich sage, okay, dem nachzugehen, mehr an Lebendigkeit, mehr an Liebe zu erreichen im Leben, da sind wir wieder bei dem, was wir immer gesagt haben, es ist ein Weg, eine Erfahrung und ein Mehr von etwas, dann macht das plötzlich für mich wieder einmal einen Sinn und dann brauche ich keinen direkten Beweis, sondern dann sage ich, das ist einfach so lustvoll, diesen beiden Dingen nachzugehen, dass ich das einfach gern mache und dahinter diese Annahme habe, dass es eben vielleicht, also es gibt etwas, dieses Geheimnis, was hinter dem steckt. Das beruhigt mich einfach.
Mhm. Weißt du, was ich jetzt denke? Und zwar, du sagst, ja, ich lebe jetzt die Liebe und dann erfahre ich erfahre, das bewirkt etwas oder ich lebe das Leben und das bewirkt etwas. Und mich führt das jetzt schon auch zu dem Gedanken, dass wir das ja oft nicht tun. Dass wir vielleicht so eine ideale Vorstellung von Leben haben oder von Liebe haben oder von ich muss immer bewusster werden haben. Und da sind wir wieder bei diesen toxischen Bildern, die auch Gottesbilder sind, die uns aber an dem hindern. Wir streben immer nach mehr an Bewusstsein oder noch mehr an Leben oder noch perfektere Liebe oder nach Wahrheit, weil wir meinen, das ist göttlich, ja, nach dem absolut Guten, dass wir dann einfach vergessen, ich muss das hier und jetzt in meinem kleinen Leben leben. Und ich glaube, das ist dieser Punkt.
Mhm. Gott, also weg von den Bildern zur Erfahrung, oder?
Ja, Gott befreie mich von Gott. Gott befreie mich von diesen ganzen perfektionistischen Vorstellungen.
Vom Kopf.
Von meinem Kopf, ja, von meinem, wie Liebe jetzt sein soll und wie perfekt die sein muss, ja. Hin zu einem, ich mache das jetzt. Ich liebe heute diese kleine Arbeit, die ich tue, und ich lege da ein Stückchen Liebe hinein. ich versuche heute ehrlich zu sein und echt, und ich strebe nicht nach einer absoluten Wahrheit. Und genauso mit dem Bewusstsein, ich lebe dieses Stückchen Bewusstsein, das ich heute habe, und ich brauche nicht nach einem absoluten Bewusstsein streben. Und für mich hat das auch mit diesen Gottesbildern zu tun, die vielleicht auch jetzt nicht den Namen Gott tragen, aber mit all dem, was wir uns an Illusionen und Perfektionismus oft in unserem Kopf vorstellen, was uns aber dann hindert, in diese Erfahrung einzutreten. Im Jetzt, heute, ein Stückchen Leben und Liebe zu leben, in dem Maß, wie wir das können, und dann zu erfahren, ich berühre da.
Da muss ich jetzt was challengen. Ich bin bei dir, ich verstehe, was du meinst, aber wenn ich jetzt jemand bin, der nicht an Gott glaubt, der sagt, okay, ich kann das ja einfach auch machen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich mich auf dieses Leben einlasse. Und demjenigen, der diese Frage stellen würde, und die ich mir gut vorstellen kann, dass die kommt, dem möchte ich noch was drauf sagen, was mir dann noch wichtig erscheint.
Du meinst jetzt, dass man sagt, ja, ich lebe einfach die Liebe.
Genau, und das Leben, und ich brauche dafür bewusst, gar nicht Gott.
Und ich brauche ja jetzt Gott nicht dafür.
Genau. Und ich für mich persönlich sage, wenn es dieses Phänomen der Liebe und des Lebens gibt, und wenn es denkbar ist, dass dahinter eine ordnende Kraft steckt, dann, also für mich, wenn ich von dieser Annahme ausgehe, dann macht es mir in einigen Facetten das Leben leichter, in dem Sinne, dass ich mich vielleicht leichter einlasse auf diese Prozesse, in das Leben hineinzusteigen oder in die Liebe hineinzusteigen. Das heißt, die Annahme, dass es das geben könnte, die tut mir nicht weh. Aber wenn ich es rausfinde am Ende, dass ich immer mehr davon entdecke, dann hat es sich ausgezahlt. Und wenn ich im Irrglauben bin, dass ich sage, es gibt Gott doch nicht, dann habe ich zumindest eine gute Annahme gehabt. Und es hat mich durchgetragen durchs Leben.
Das erinnert mich an den Blaise Pascal, der das mal gesagt hat. Er war ein Philosoph und der hat gemeint, ich habe die Wahl, an Gott zu glauben oder nicht zu glauben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich wähle besser den Glauben, weil wenn es sich dann doch als richtig herausstellt, habe ich das Bessere gewählt.
Genau das meine ich damit. Genau das meine ich damit.
Hat mich das jetzt erinnert.
Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich habe gesagt, okay, das Leben und die Liebe, das ist so spannend, dem gehe ich nach, ich will das rausfinden. Und das Bild ist das Geheimnis. Aber wenn ich diese Schritte gehe, weil ich dann diese Erfahrung mache, also das ist für mich der wesentliche Punkt auch dann, dass es ein Weg der Erfahrung ist. Und über die Erfahrung kann ich dann diese Sicherheit gewinnen, die ich haben möchte. Und für mich ist da noch eine Facette dabei, die ich noch sehr interessant gefunden habe, die ich nicht beweisen kann, die niemand beweisen kann. Aber es gibt dieses Phänomen der Synchronizität zum Beispiel, wie sie C.G. Jung beschrieben hat. Oder das Phänomen von Fügungen. Das lässt sich auch nicht beweisen. Wenn man sich dafür öffnet, kann man da und dort diese Erfahrung machen, dass es das Phänomen gibt. Was ist eine Synchronizität, dass sich gleichzeitig Dinge ergeben? Eine Synchronizität wäre zum Beispiel, ich rufe jemanden an und er sagt, ich habe gerade an dich gedacht. Oder dass ich spreche über Schmetterlinge und der setzt sich plötzlich auf mich ein Schmetterling rauf. Das Beispiel hat der Bruder David gebracht. Oder Fügungen. Und das habe ich selber erfahren, dass ich habe eine Zeit lang an den Schwierigkeiten mit meinem Vater, Autoritätsschwierigkeiten gearbeitet und hatte gleichzeitig Schwierigkeiten mit einem Vorgesetzten von mir. Und als ich diese Problematik mit meinem Vater in einer psychotherapeutischen Sitzung adressieren konnte, wenige Tage später mein Vorgesetzter gekündigt hat. Plötzlich war das Problem irgendwie von ganz alleine draußen vor.
Wobei das für mich jetzt mehr etwas wäre, was uns auch zu dem Gedanken bringt, dass wir auch alle miteinander verbunden sind auf einer tieferen Ebene.
Vernetztheit, genau.
Also dass es eine Verbundenheit, eine Vernetztheit im Leben gibt.
Genau.
Ja, und eigentlich führt uns das dann wieder zu diesem Gedanken, das ist das, was mich so fasziniert. Und ja, vielleicht der wichtigste Punkt für mich ist, das Leben selber ist ein Geheimnis, weil was ist das Leben? Was ist das Leben? Ja, wir sind alle in diesem Leben. Wir sind in diesem Leben verbunden und trotzdem können wir vielleicht wissenschaftlich das erforschen, aber wirklich sagen, was Leben ist, das kann eigentlich keiner. Und damit, glaube ich, berühren wir, wenn wir uns dem Leben zuwenden und das Leben betrachten, das Leben, ja, und dem Leben zuwenden, dass wir da einfach ein größeres Geheimnis berühren. Und wir sind im Leben, das Leben ist in uns. Und das ist für mich so diese Faszination.
Es ist ein Geheimnis und es ist eine Erfahrungsreise.
Da wirklich Gott, der das Leben ist, ja, der sich in diesem Leben vielleicht auf geheimnisvolle Weise verbirgt, wir bitten, dass er wirklich uns von diesen Bildern befreit. Ja, wie der Meister Eckhart das ja auch sagt, dieses Gott, befreie mich von Gott, befreie mich von diesen Bildern, die mich hindern an dieser Begegnung, an dieser Erfahrung der Lebendigkeit oder dieses Meer an Lebens, das da möglich auch ist.
Aus meiner Sicht haben wir einen guten Teil der wesentlichen Dinge angesprochen, Karin.
Ja, Stückwerk, aber...
ganz bestimmt Stückwerk, aber die wesentlichen Dinge sind am Tisch gekommen.
Ja, mir gefällt das gut auch, wie wir zu Beginn gesagt haben, wir wollen ein Stückchen Türen öffnen und vielleicht haben wir es geschafft, ein paar Türen zu öffnen und wenn es vielleicht nur die war, einfach einmal hinzuhören und hinzuschauen auf eigene Bilder, Gottesbilder, die mich vielleicht im Leben, die dich vielleicht im Leben geprägt haben oder noch prägen und auch hinzuschauen, wie sich das vielleicht auswirkt, vielleicht auch auf diese Ablehnung, ja, ich brauche Gott nicht, ich möchte mit ihm nichts zu tun haben oder ja, bis hin zu, ja, wo ich vielleicht enttäuscht bin von diesem Gott, der wie ein Weihnachtsmann ist oder immer noch dieses Gefühl habe, dass er mich beobachtet und vielleicht bestrafen könnte, beurteilt die ganze Zeit. Ich glaube, dass das vielleicht ein guter Schritt sein könnte, sich da auf einen Weg zu machen, auf dem man dann nach und nach lernt,
sich auf das Leben und die Liebe einzulassen.
Die Liebe einzulassen.
Das große Geheimnis.
Genau.
Das uns immer mehr schenkt.
Genau. Danke, Peter.
Danke, Karin.
Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.